Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Herzlich willkommen zur Sternzeit. Heute im Studio
mit Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch. Und wir haben ein sehr spannendes Thema heute. Bei uns heißt es Geboren im KZ, das Thema unserer heutigen Sternzeit. Nadine, unsere Reporterin, hat eine Frau getroffen, die im Konzentrationslager Ravensbrück geboren ist.
Ja, genau. Ich habe Ingelore Brochner getroffen. Sie hat aber erst mit 41 Jahren erfahren, dass sie dort geboren ist.
Von der Lebensgeschichte von Ingelore Brochner hören wir heute in der Sternzeit. Während des Nationalsozialismus ist sie im Konzentrationslager geboren. Wir hören, wie sie ihre Eltern gefunden hat und was sie erfahren hat über das Leben im KZ. Das alles bei uns heute in der Sternzeit. Geboren im KZ, die Kinder von Ravensbrück. Gleich vorher gibt's aber noch erstmal die Wochenschau.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Ja, und da blicken wir heute nach Syrien. Seit 2 Jahren schon dauert der Syrien-Konflikt an. Die Spirale der Gewalt droht immer weiter auszuarten. Rund 1 Million Syrer haben ihre Heimat bereits verlassen. Und besonders junge Leute versuchen, nach Europa zu kommen, um dort Arbeit zu finden.
Ich bin seit 2 Jahren, also körperlich hier. Aber meine Gedanken sind immer da.
Auch nach so vielen Monaten in Deutschland blickt Mohammed Inalo immer wieder auf seine Heimat nach Syrien zurück. Wie so viele andere junge Leute ist der Informatikstudent aus Aleppo in den Westen zu uns gekommen, auf der Suche nach einer sicheren Zukunft. Aber er hat Angst, und zwar um seine Familie, und die überschattet sein Leben.
Wenn meine Schwester anruft, also bevor ich ans Telefon komme, dann habe ich Panik. Ich habe seit 2 Jahren kein Hallo denen gesagt. Die erste Frage ist, was passiert bei euch? Dann sage ich, nee, leider gar nichts. Wir wollten dich nur begrüßen. Dann sage ich, okay, alles in Ordnung.
Dafür versucht Mohammed auch tausende Kilometer entfernt alles zu tun. Er bloggt im Internet, geht auf die Straße, um zu protestieren. An der Uni hat er sich einem Verein angeschlossen, der syrischen Studenten hilft. Zum Beispiel einer jungen Frau, die in Deutschland studieren wollte.
Die hat einen Antrag zum Visum gestellt in der Türkei, aber die wurde abgelehnt. Deswegen hat sie versucht, illegal nach Europa zu kommen, und sie ist mit Unglück ums Leben gekommen.
Zurück nach Syrien? Das ist erstmal keine Option für den 21-jährigen Studenten. Da ist die Gefahr einfach zu groß, in die Kämpfe hineingezogen zu werden. Sein syrischer Kommilitone Mohammed reist dagegen öfter in seine Heimat. Und dort gibt er als Student der Medienwissenschaften Workshops für junge Internetaktivisten.
Die sollen dann zum Beispiel lernen, an authentische Informationen zu kommen. Das ist keine leichte Aufgabe in einem Krieg, wo die Menschen vor der Informationswelt abgeschnitten sind. Doch sie geben nicht auf, so sein Eindruck von seiner letzten Reise.
Man konnte sehen, okay, die werden noch mehr preisgeben, also noch mehr dafür kämpfen, um ihre Freiheit zu kriegen. Das war einfach sehr, sehr emotional für mich. Ich dachte, als ich hier in Deutschland sehe, die Menschen werden bestimmt das nicht mehr. Aber als ich da war und das gesehen habe, im Gegenteil. Also die haben gesagt, bis jetzt 150.000 Menschen sind gestorben. Wir werden weiter, bis wir unsere Freiheit also bekommen.
Mohammed Inalos Familie ist noch immer von der Außenwelt abgeschnitten. Das heißt, es gibt keinen Strom, kein Wasser und auch kein Internet. Und auch viele Universitäten und Schulen sind in Syrien geschlossen. Und das, befürchtet der Student, macht eben auch die Zukunft Syriens kaputt.
Die Kinder da erleben eine schlechte Kindheit. Was sie da immer, was sie jeden Tag in den Medien auch sehen, ist es also nur Gewalt seit 2 Jahren. Keine Kinderprogramme mehr zum Beispiel. Also wir haben auch Angst auf die nächste Generation.
Ja, man hört's, das Leben in Syrien ist im Moment nicht einfach. Viele junge Leute kommen deshalb nach Deutschland und versuchen hier den Daheimgebliebenen zu helfen.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jam.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Ah! Der Mann, der da heute bei uns in dem ersten Musiktipp im Mittelpunkt steht, heißt Danny Platt. Der ist kanadischer Musiker, stammt aus einer Musikerfamilie und fing schon mit 12 Jahren an, eigene Lieder zu schreiben. Seit gut 20 Jahren wohnt er jetzt in Deutschland und arbeitet für das internationale christliche Missionswerk Jans-Team.
Ja, und ein ganz wichtiger Baustein der Arbeit von diesen Menschen ist die Musik. Sie betreiben eine eigene Musikakademie, wo man sich 9 Monate lang ausbilden lassen kann als musikalisch begabter Christ. Diese Akademie, die liegt im Südschwarzwald und hier werden die Jugendlichen motiviert, ihre Gaben und ihre Fähigkeiten zu erweitern und so professioneller zu musizieren.
Das Ziel der Ausbildung ist dann allerdings nicht großer Popstar werden, sondern, wie Sie es sagen, zum Segen für andere Menschen zu werden und sich zur Ehre Gottes einsetzen zu können. In der Überzeugung hat Danny Platt eine Produktion an den Start gebracht, die einem sehr naheliegenden Prinzip folgt. Der vertont ganz einfach Bibelverse.
Ja, und 13 Stück hat er bereits musikalisch umgesetzt und von Gastsängern einsingen lassen. Auch Jasmina Hunzinger ist dabei. Die Schweizerin mit der Hammerstimme und den feuerroten Haaren, die ihr vielleicht aus der Castingshow The Voice of Germany kennt.
Die singt auf der CD Gott ist für uns, eine kraftvolle Erwiderung auf alle Wirren des Lebens, die nicht von einem Besitz ergreifen können, wenn man auf seinen Glauben baut. Aus der CD Zukunft und Hoffnung von Danny Platt, Jasmina Hunzinger mit Gott ist für uns.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Jasmina Hunzinger mit Gott ist für uns. Unser erster Musiktipp für heute aus der CD Zukunft und Hoffnung von Danny Platt.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ich suchte und fand in meinem Schulatlas den Namen Ravensbrück in Mecklenburg mit dem Zusatzhinweis Gedenkstätte. Ich wusste zwar vage seit meiner Schulzeit, dass es in Ravensbrück ein KZ gegeben hatte, aber was hatte das mit mir zu tun? Ravensbrück war einfach nur ein Ortsname für mich, denn Erinnerungen an mein erstes Lebensjahr hatte ich ja nicht.
Geboren im KZ, die Kinder von Ravensbrück, so heißt heute unsere Sternzeit-Reportage. Unsere Reporterin ist Nadine Thiel. Nadine, was haben wir da gerade gehört?
Ja, das war ein Auszug aus einem Text, den Ingelore Prochnow geschrieben hat. Sie hat eine ziemlich krasse und emotionale Geschichte erlebt und manchmal fällt es ihr einfach schwer, darüber frei zu sprechen und deshalb hat sie sich entschieden, ihre Geschichte aufzuschreiben.
Was genau hat das jetzt mit Ravensbrück zu tun? Das war, wie ich gerade gehört habe, ein Konzentrationslager während des Nationalsozialismus.
Genau, das war ein Konzentrationslager und genau hier ist Ingelore Prochnow geboren. Das hat sie aber erst mit 41 Jahren erfahren und du kannst dir vorstellen, das hat ihr Leben vollkommen verändert.
Ravensbrück ist... Ja, ist in meinem Leben die Seele auch tätowiert, nicht nur auf die Haut. Ja, das merke ich eigentlich, je älter ich werde.
Das ist eine krasse Geschichte. Kann sie sich denn an ihr erstes Lebensjahr in Ravensbrück erinnern?
Nein, sie kann sich an nichts erinnern. Wie du schon sagst, sie war wirklich erst ein Jahr alt. Und das war eben auch die Zeit, als dann der Krieg zu Ende ging und das Konzentrationslager aufgelöst wurde. Trotzdem, Ravensbrück hat für sie eine ganz große Bedeutung.
So merkwürdig, wie das klingt, wenn ich hier in ein KZ komme, aber es ist wirklich irgendetwas, was mich hier hinzieht und wo ich so das Gefühl habe, da bin ich mir nah, da bin ich meiner Mutter nah.
Ja, die Mutter von Ingelore Prochnow war hier inhaftiert und sie hat Ingelore als Häftling hier in diesem KZ zur Welt gebracht.
Die ganze Lebensgeschichte von Ingelore Prochnow, die Frau, die im KZ Ravensbrück geboren wurde, die gibt's heute in unserer Sternzeit-Reportage Die Kinder von Ravensbrück geboren im KZ, gleich nach den Nachrichten, ja, in unserer Reportage.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Ja, unsere Sternzeit heute heißt Die Kinder von Ravensbrück, geboren im KZ. Am Mikrofon für euch
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch, hallo. Unser Sternzeitthema heute ist geboren im KZ. Unsere Reporterin Nadine Thielen, du hast Ingelore Prochnow getroffen. Die wusste lange Zeit nicht, dass sie im KZ Ravensbrück geboren wurde.
Ja, sie ist 1944 hier zur Welt gekommen. Ihre Mutter war damals in Ravensbrück inhaftiert. Das heißt, die Nazis haben der Mutter vorgeworfen, dass sie sich mit einem polnischen Zwangsarbeiter eingelassen hatte. Ingelore Prochnow ist damit also die Tochter einer ehemaligen Inhaftierten, aber sie ist eben auch selbst ein Häftling gewesen.
Ravensbrück ist als Frauenkonzentrationslager bekannt. Ist es denn da so ungewöhnlich, dass in einem Frauenkonzentrationslager Kinder geboren werden?
Nein, das ist es tatsächlich nicht. Viele wissen das zwar nicht, aber allein seit September 1944 wurden in Ravensbrück mehr als 500 Geburten verzeichnet. Allerdings ist die wirkliche Zahl viel, viel höher. Das merkt man allein schon daran, dass es Ravensbrück ja schon seit 1939 gab.
Aber Ingelore Prochnow, die geboren wurde im KZ, unsere heutige Protagonistin, die wusste da nichts von.
Sie wusste nichts davon und sie kann sich auch an ihre eigene Geschichte oder an den Beginn ihrer ersten Lebensjahre da gar nicht erinnern. Nachdem das KZ 1945 von der russischen Armee befreit wurde, war Ingelore auch nur noch kurz bei ihrer leiblichen Mutter. Und dann in der Silvesternacht 1947, das hat Ingelore Prochnow später erfahren, hat die Mutter Ingelore allein in einem Flüchtlingslager in Siegen zurückgelassen.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, da ist erstmal eine Familie gekommen, die hat sie dann mehr oder weniger einfach mitgenommen. Da ging es Ingelore Prochnow aber nicht so gut. Sie selbst erinnert sich zwar nicht genau daran, sie weiß aber noch, wie damals eine Frau von der Caritas und ein Polizist kamen und die haben sie dann aus dieser Familie rausgeholt. Sie war damals stark unterernährt, war gerade mal 5 Jahre alt und hier beginnt dann auch erst ihre Erinnerung.
Mit 5 Jahren, wo ist sie dann hingekommen?
Sie ist in eine zweite Familie gekommen, ihre Adoptionsfamilie dann letztlich und hier ist sie dann auch aufgewachsen.
Und wie ist sie dann da klargekommen mit ihren Adoptiveltern, das sagt sie uns jetzt selber.
Es war so schwierig da. Sie waren nicht schlecht, ich kann nichts Schlechtes über sie sagen, aber es fehlte die Bindung. Ich denke, sie waren mit mir auch überfordert. Wenn sie ein ganz normales, unkompliziertes Kind bekommen hätte, wäre das sicher gut gegangen.
Also man hört, richtig wohlgefühlt hat sie sich da nicht.
Ja, sie sagt auch über sich selbst, dass sie damals auch immer sehr still und auch oft traurig war. Und sie wusste damals aber auch schon, dass diese Eltern nicht ihre leiblichen Eltern waren. Und ihre Alternative war dann, sich ein bisschen wegzuträumen.
Dann habe ich mir in dieser Zeit natürlich immer so eine ideale Mutter gebastelt. Ich habe mir immer Frauen ausgeguckt auf der Straße. Ich wusste aber genau, wie die aussehen sollte. Die Augen waren wichtig, die Hände waren wichtig. Und ein gutes, liebes Gesicht, das schwebte mir also immer vor. Ich habe natürlich eine Mutter auf einen Sockel gestellt, die so idealisiert. Das musste eigentlich schief gehen.
Und von dieser leiblichen Mutter und dass die aus dem KZ kommt, davon haben ihr ihre Adoptiveltern gar nichts erzählt?
Nein, sie haben mir nichts erzählt, aber sie haben eben immer diese Andeutungen gemacht.
Ich glaube, ich habe besonders gelitten, weil das eben alles so diffuse Sachen waren, die man als Kind nicht ordnen kann. Damit kann man ein Kind auch wirklich sehr quälen, wenn man irgendwelche Andeutungen macht und dann nicht weitererzählt.
Zum Beispiel hieß es immer, dass Ingelore Prochnows Mutter eine schlechte Frau gewesen sei. Ja, und du kannst dir vorstellen, was einem Kind dann alles so im Kopf rumschwirrt.
Ja, stimmt. War denn meine Mutter eine Diebin oder war sie gewalttätig? Das ist, wenn man nicht weiß, wo man herkommt, ist das bestimmt schwierig.
Genau solche Sachen hat sich eben Ingelore Prochnow auch überlegt. Und trotzdem, nach ihrer eigenen Mutter hat sie erstmal nicht gesucht.
Warum nicht?
Ja, sie hatte ihren Adoptiveltern einfach versprochen, nicht weiter zu suchen.
Und irgendwann hat sie es dann aber doch gemacht und sich auf die Suche nach ihrer Herkunft begeben.
Genau, da war sie dann 41 Jahre alt. Ihre Adoptiveltern waren bereits gestorben. Das war so in den 80er Jahren. Und dann hat sie endlich in ihre Adoptionsakte schauen können. Und da stand dann dieser Satz, der sie unglaublich bewegt hat. Das Kind Ingelore Rode, geboren am 5. April 1944 im KZ Ravensbrück.
Im Konzentrationslager Ravensbrück. In dem nächsten Teil unserer Sternzeit erfahren wir mehr über dieses ehemalige Konzentrationslager.
Und wir begleiten Ingelore Prochnow auf der Suche nach ihrer Mutter.
Also bleibt spannend.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Ja, in der Sternzeit sprechen wir heute über eine Frau, die im Alter von 41 Jahren erfahren hat, dass sie im KZ Ravensbrück geboren wurde. Nadine, unsere Reporterin, du hast Ingelore Prochnow getroffen. Kannst du uns die Frau Prochnow mal ein bisschen beschreiben?
Also Ingelore Prochnow ist jetzt 69 Jahre alt und auf den ersten Blick, da wirkt sie eher so ein bisschen ruhig. Also sie hat graue, kurze Haare, eher bedecktere Farben getragen. Und ja, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, als sie mir auch zum ersten Mal eigentlich ihre Geschichte erzählt hat, da hat sie die erstmal vorgelesen, weil sie meinte, es würde ihr einfach leichter fallen, wenn sie lesen kann.
Aber danach habt ihr dann tatsächlich noch persönlich drüber gesprochen.
Genau, wir haben dann nochmal darüber gesprochen und da war ich wirklich beeindruckt, wie klar sie ihre Geschichte erzählt hat. Also sie sagt ja von sich selbst auch, dass sie eher schüchtern und zurückhaltend ist. Aber wenn sie dann wirklich anfängt, von dieser Suche nach ihrer Mutter zu erzählen und auch von den vielen Rückschlägen, die sie da erlebt hat, dann merkt man, dass sie nicht nur unglaublich reflektiert ist, sondern dass sie da auch eine ganz große Stärke hat. Also sie hat sich nicht nur wirklich richtig reingehangen, sondern sie kann eben auch darüber sprechen. Und ich war wirklich erstmal baff davon und dachte, wow, wenn ich so eine emotionale Vergangenheit hätte, könnte ich so darüber sprechen?
Und wie sie sich dann auf die Suche gemacht hat, das hören wir später. Erstmal müssen wir tatsächlich noch ein bisschen über das Konzentrationslager Ravensbrück reden.
Ja, das ehemalige Konzentrationslager, das ist heute eine Gedenkstätte und die liegt in Brandenburg in der Nähe des kleinen Städtchens Fürstenberg. Ravensbrück war früher selbst ein Ort, den gibt es heute so nicht mehr. Und genau hier war dann von 1939 bis 1945 ein Konzentrationslager. Mehr als 140.000 Häftlinge haben in dieser Zeit hier gelebt, also eine unglaubliche Zahl. Mhm. Und 40.000 von denen wurden ermordet, entweder durch Hunger, durch medizinische Experimente, die ja zum Teil eben tödlich endeten bei den Häftlingen, durch die Gaskammer, durch Zwangsarbeit auf ganz viele verschiedene Art und Weisen.
Ah, das ist eine krasse Geschichte und umso beeindruckender, dass eben Ingelore Prochnow ihr ganzes erstes Lebensjahr da überlebt hat. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, erinnern kann sie sich daran nicht, ne?
Ja, sie kann sich nicht daran erinnern und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht und eine Frau getroffen, die als Jugendliche nach Ravensbrück deportiert wurde. Das ist die gebürtige Ukrainerin Ludmila Voloshina.
Und ihr seid dann über das Gelände der Gedenkstätte gegangen?
Genau.
Das Krematorium sah anders aus. Es gab so einen Teil aus Metall.
Ja, das hast du gerade gehört. Da hat jemand Deutsch gesprochen. Das war die Übersetzerin von Ludmila Voloshina. Ludmila Voloshina ist nämlich mittlerweile schon 81 Jahre alt und sie ist extra aus Moskau angereist nach Ravensbrück.
Warum hat sie sich denn so über das Krematorium da gewundert?
Ich glaube, das lag einfach daran, dass heute da einfach alles ganz anders aussieht. Also du musst dir vorstellen, früher waren da eine Menge an Holzbaracken, ich habe es ja schon gesagt, 140.000 Häftlinge, die mussten irgendwo unterkommen. Heute stehen diese Baracken nicht mehr. Die Gedenkstätte, die sieht erstmal aus wie so ein weites, leeres Feld, auf dem der Boden mit kleinen braunen Steinen bedeckt ist.
Mhm. Und die erinnert sich dann aber selbst noch, erinnert sie sich noch an diese Zeit?
Ja, ich glaube einfach, dass du die Dinge, die du da erlebst, die kannst du nicht vergessen. Und genauso geht es ja auch mit ihrer Ankunft. Also sie weiß noch genau, wie sie damals 1942 hier angekommen ist.
Wir sind bei diesen Toren angekommen, die damals aber anders waren. Als wir dann hierher kamen, dann haben wir die Menschen gesehen. Aber die haben schon gar nicht mehr Menschen geglichen in diesen gestreiften Kleidern.
Also da geht es um die gestreifte Häftlingsuniform oder worüber spricht die?
Ja, genau die. Und nur wenig später hat sie die dann auch selber schon tragen müssen.
Aber das war dann nicht das Schlimmste, was sie in der Zeit da erlebt hat?
Nein. Also das, was, wovon sie sehr viel erzählt hat, das war einfach die Zwangsarbeit, die sie leisten musste. Also man muss sich vorstellen, sie hat wirklich jeden Tag mindestens 12 Stunden lang Metallteile schleifen müssen für die Rüstungsindustrie. Mhm. Und als ja, Nahrung, als Grundlage gab es einfach nur eine wässrige Suppe. Das war so das Essen, was sie bekommen haben. Und trotzdem, was mich unglaublich beeindruckt hat, war, dass Ludmila Voloshina trotzdem immer noch versucht hat, anderen zu helfen.
Ustanka bei dem Gerät. Подошла ко мне девочка. Ungefähr 7 Jahre.
Eines Tages wurde ein kleines Mädchen zu mir gebracht, ungefähr 7 Jahre. Sie sollte mir helfen. Ich habe geschliffen und die Kleine sollte mir den Nachschub reichen. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn die Aufseherin kommt, guck, dass du arbeitest. Das Kind tat mir leid. Wenn die Aufseherin weggeht, dann ruh dich aus.
Mir schalke была ребенка. Ты работай. Надзирательница ушла. Ты отдыхай.
Ja, die Aufseherin in der Fabrik hat das aber dann doch bemerkt und natürlich, das hatte Konsequenzen. Und Ludmila Voloshina hat mir dann erzählt, dass die Aufseherin einfach ihren Kopf gepackt hat und dann hat sie ihn zwischen Schubladenfächern immer wieder hin und her von Seite zu Seite geschlagen.
Keine schöne Sache und eben war es dann nicht nur die ständige Überwachung der Häftlinge, sondern auch, dass sie misshandelt und gedemütigt wurden.
Ja, das gehörte in jedem Fall dazu, auch ein bisschen den Willen der Häftlinge zu brechen. Und was mich da sehr berührt hat, waren einfach diese Stehappelle, von denen Ludmila Voloshina erzählt hat. Stehappell, das heißt also, dass zu jeder Zeit, Tag oder Nacht, SS-Aufseherinnen kommen konnten in die Baracken und dann zum Appell gerufen haben. Und dann hieß es echt in Reih und Lied erstmal stramm stehen.
Wie lange stramm stehen?
Genau das war das Problem, es wusste einfach keiner. Wenn man Glück hatte, war es nach einer halben Stunde, vielleicht einer Stunde vorbei, es konnte aber auch 10 Stunden lang dauern.
Aber du hast gesagt, zu essen gab es nur eine wässrige Suppe, das ist auch nicht so toll, ne?
Eben, also du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das einfach war und viele sind da wirklich einfach erschöpft zusammengebrochen.
Und dann?
Dann haben die Wärterinnen die Hunde auf die am Boden liegenden losgelassen zur Abschreckung.
Wie hat das denn, Ludmila Voloshina, wie hat die das denn geschafft, das zu überleben?
Ja, eigentlich war das ein bisschen Glück, was sie hatte. Es war irgendwann 1945, die Alliierten waren auf dem Vormarsch und die Aufseherinnen, die SS-Aufseherinnen, haben Angst bekommen und haben alle Inhaftierten auf den sogenannten Todesmarsch geschickt.
Man konnte den Anfang und das Ende der Menschenmasse nicht sehen, denn das ganze Konzentrationslager wurde herausgeführt. Wir wussten nicht wohin, es gab aber ein Gerücht, man würde uns nach Schwerin bringen, ans Meer und vielleicht dort ertränken.
Also die SS-Wächterinnen wollten die Häftlinge schnell fortbringen, bevor die russische Armee eben das Lager erreicht.
Ja, genau. Und die waren dann eben schon auf dem Weg, also die russische Armee. Und hier auf dem Todesmarsch hat es dann Lyudmila Voloshina geschafft zu fliehen. Sie wurde von der russischen Armee gefunden und hat so überlebt.
Kommen wir zurück auf unsere Protagonistin, kommen wir zu Ingelore Prochnow. Weiß sie, ob sie auch mit dieser Mutter auf diesem Marsch war?
Ja, also sie ist auf jeden Fall mitgegangen, wahrscheinlich noch, vielleicht noch nicht, aber sie war bei dem Todesmarsch mit ihrer Mutter dabei. Wie gesagt, Ingelore Prochnow weiß nichts mehr davon. Sie war ja da erst ein Jahr alt.
Erst mit 41 Jahren hat Ingelore Prochnow erfahren, dass sie in Ravensbrück geboren wurde. Wir haben gerade noch gehört von einer Frau, die Mithäftling war. Eine krasse Geschichte von diesen zwei Frauen. Umso wichtiger, dass sie nicht vergessen wird. In der nächsten Stunde sprechen wir weiter darüber. Unter anderem, wie Ingelore Prochnow ihre Mutter gefunden hat und was Ravensbrück, das Konzentrationslager, für sie bedeutet. Das gleich in der nächsten Stunde der Sternzeit. Vorher gibt's gleich aber erstmal noch den Pimp My Prayer.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Anfangs wollte ich fast verzagen und ich glaube, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen, aber fragt mich nur nicht wie. Aus Heinrich Heine, Buch der Lieder.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Ja, die zweite Stunde unserer Sternzeit, die Kinder von Ravensbrück, geboren im KZ. Im Studio sitzen heute
Nadine Thelen
und Renato Schlegelmilch. Was wir da gerade gehört haben als Pimp My Prayer, das war jetzt kein Zitat unserer Protagonistin oder kein Auszug aus unserer Reportage. Nadine, du hast diesen Text für uns ausgewählt. Wie hängt das heute zusammen mit dem Schicksal von Ingelore Prochnow?
Ja, genau. Ich bin über diesen Text von Heinrich Heine, über dieses Gedicht, bin ich gestolpert. Und er spricht da ja von einer schwierigen Situation, die er irgendwie ertragen hat, irgendwie überwunden hat, weil ihn auch was getragen hat. Und da bin ich wirklich drüber gestolpert, weil ich dachte, ja, es stimmt. Also Ingelore Prochnow hat mir zum Beispiel erzählt von ihrem Mann, der bei dieser Suche nach der Mutter einfach immer für sie da war. Sie hat da mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit von ihm gesprochen. Und auch Lyudmila Voloshina, die ja eben inhaftiert war und sich noch gut daran erinnert, an diese Zeit in Ravensbrück, die hat oft von ihrer Enkeltochter gesprochen, die ihr ganz viel Wärme entgegenbringt. Und durch solche Gedanken von solchen Menschen wird man eben getragen und vielleicht ist da auch noch mehr, was einen trägt.
Ich glaube, in einem gewissen Ausmaß kennt das wahrscheinlich jeder von uns, dass man schwierige Zeiten durchleben muss, aber dass es selbst Menschen gibt, die solche schweren Sachen durchstehen müssen und die dann wirklich mit solchen Überlegungen, mit solchen Gedanken, mit Menschen, die an ihrer Seite stehen, das wirklich schaffen. Das ist wirklich beachtenswert.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Unsere Sternzeit heute heißt Geboren im KZ, die Kinder von Ravensbrück. Unsere Reporterin im Studio ist Nadine Thelen. Sie hat Ingelore Prochnow begleitet, die im KZ geboren wurde. Wir haben vorhin gehört, dass Ingelore Prochnow herausgefunden hat, dass sie tatsächlich im KZ geboren wurde, was sie 41 Jahre lang nicht wusste. Und dann hat sie sich weiter auf die Suche gemacht.
Ja, sie hat sich dann erstmal an den internationalen Suchdienst in Bad Arolsen gewendet. Also wer das nicht kennt, das ist eben ein Suchdienst, wo die Schicksale der Opfer des Nationalsozialismus dokumentiert werden. Hier hat sie dann aber leider erstmal keine Auskunft bekommen.
Aber sie hat ihre Mutter im Endeffekt doch gefunden, ne?
Sie hat sie gefunden und das war eigentlich wirklich ein großer Zufall. In ihrer Tageszeitung hat sie nämlich über einen Vortrag gelesen, über Ravensbrück. Und diesen Vortrag, den hielt Gertrud Müller. Das war damals die Vorsitzende der Lagergemeinschaft, also einem Zusammenschluss von Überlebenden von Ravensbrück.
Und die hat ihr dann geholfen, ihre Mutter zu finden?
Ja, die kannte ihre Mutter und hat dann letztlich auch den Kontakt hergestellt. Und schließlich ist es dann dazu gekommen, dass sich Mutter und Tochter verabredet haben in einem Restaurant in Essen.
Als ich sie das erste Mal getroffen habe, da hatte ich mir ein Schulheft mitgenommen, weil ich befürchtete, ich würde so aufgeregt sein, wenn ich ihr das erste Mal gegenüber sitze und meine Fragen stelle, dass ich alles vergesse, was sie mir dann sagt.
Ist da im Prinzip eine gute Idee, wenn man mal so drüber nachdenkt, weil man dann wahrscheinlich ziemlich aufgeregt ist. Das wird für sie wahrscheinlich der aufregendste Moment in ihrem Leben gewesen sein. Hat sie denn dann diese ganzen Fragen stellen können, die sie sich vorher überlegt hat?
Sie hat wohl ein paar Fragen stellen können. Das Problem war aber, dass sie einfach keine Antworten bekommen hat.
Sie war nicht zu fassen. Ich habe wirklich gefragt. Ich habe versucht, klare Fragen zu stellen, auf die sie ganz klar hätte antworten können. Man kann es ganz schlecht beschreiben. Sie wich aus nach allen Seiten. Ich habe kaum irgendwann einmal eine klare Antwort bekommen.
Ja, und du musst dir diese Situation einfach mal vorstellen. Ja, sie hat sich so lange darauf gefreut. Sie hat wirklich 40 Jahre darauf gewartet, ihre leibliche Mutter zu treffen. Hat sich vielleicht auch Zärtlichkeiten oder so erhofft. Und dann sitzt eine fremde Frau ihr gegenüber und antwortet nicht mal auf die vielen Fragen, die man einfach hat.
Ja, wir haben ja schon gehört, dass sie sich in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend ein perfektes Fantasiebild ihrer Mutter zusammengesetzt hat. Und das war dann wahrscheinlich ein bisschen eine Enttäuschung für sie.
Ja, genau.
Hat sie denn bei dem Gespräch überhaupt nichts erfahren?
Doch, sie hat was erfahren, und zwar, wer ihr Vater ist, zumindest grob. Also sie hat erfahren, dass ihr Vater eben ein Zwangsarbeiter war, ein polnischer Zwangsarbeiter, der auf demselben Bauernhof in Magdeburg gearbeitet hat wie ihre Mutter.
Das heißt aber, dass das schon vor der Zeit im KZ gewesen ist.
Genau, das war dann unmittelbar vor der Zeit im KZ und auch der Grund, weswegen ihre Mutter überhaupt inhaftiert wurde. Mhm. Ja.
Das heißt, dass ihre Suche, hat das dann damit aufgehört? Hat sie dann alles erfahren oder ging es dann noch weiter?
Nein, es ging dann noch weiter. Also dieses Treffen mit ihrer Mutter fand ja in den 80er Jahren statt. Da stand also die Mauer noch. Und dann, als 1989 die Mauer fiel, da gab es für Ingelore Prochnow nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Sie konnte an ihren Geburtsort fahren. Das hat sie dann auch gemacht. Sie ist zusammen mit ihrem Mann nach Ravensbrück gefahren.
In Brandenburg, was ist da mit ihr passiert?
Ja, sie hat erstmal gebraucht, bis sie das alles irgendwie zusammenbringen konnte, was hier an diesem Ort alles passiert ist.
Das kann ich mir vorstellen, wenn ich erfahren würde, dass ich an einem Ort geboren wurde, wo Hunderttausende von Menschen gequält worden sind und viele ja auch ermordet wurden.
Genau so ging es Ingelore Prochnow eben auch. Ja, aber gleichzeitig, und das war ganz verwunderlich auch für sie, hat sie hier eine ganz große Ruhe gefunden. Das lag auch damit zusammen, dass sie einfach viele ehemalige Häftlinge getroffen hat. Und da kam es zu einem Beispiel, daran erinnere ich mich sehr gut, wie sie das erzählt hat. Da kam eine Frau und sie war damals auch sehr, sehr traurig wegen ihrer ganzen Geschichte. Ingelore Prochnow war sehr traurig. Und diese Frau, die hat sie in den Arm genommen und hat gesagt, wenn du hier geboren bist, dann hast du viele Mütter gehabt. Weil eine Frau allein, die hätte dich niemals hier durchbringen können.
Das ist dann so dieser Zusammenhalt unter den Häftlingen.
Genau, den gibt es zwischen den Häftlingen und den gibt es auch vor allen Dingen zwischen den Kindern.
Wenn wir Kinder zusammenkommen, ja, da ist eine Art Verbundenheit, wie zwischen den Ravensbrücker Frauen auch. Die haben einfach gemeinsam etwas erlebt und wir Kinder, ohne dass wir uns daran erinnern können, aber es ist einfach ein Gefühl der Verbundenheit, dass wir hier waren und irgendwie doch etwas gemeinsam erlebt haben.
Alles das, obwohl sich sie sich und die meisten anderen wahrscheinlich auch gar nicht daran erinnern können, ne?
Ja, genau. Also sie hat hier dann Menschen schon gefunden, die endlich mal verstehen konnten, was sie erlebt hat. Aber andererseits kann man auch sagen, dass sie nochmal eine ganz besondere Eigengeschichte hat. Denn viele Kinder, die in Ravensbrück eben gelebt haben, die sind ja dann mit ihrer Mutter wieder nach Hause gegangen. Und bei Ingelore Prochnow war das eben nicht der Fall.
Und die hatten vielleicht auch noch ihre Väter. Weißt du denn, was mit dem Vater von Ingelore Prochnow passiert ist? Ist sie dem auch noch begegnet?
Ja, irgendwann dann ist sie auf die Idee gekommen, sich vielleicht einfach nochmal nach Bad Arolsen zu melden und nochmal nach ihrem Vater zu fragen. Mittlerweile wusste sie dann auch den Namen ihres Vaters. Und da hat sie dann leider erfahren, dass ihre leibliche Mutter die erste Anfrage in den 80ern, ich habe ja eben schon erzählt, sie hat sich schon mal an Bad Arolsen gewendet. Genau, an diesen Suchdienst. Und diese erste Anfrage in den 80ern hatte ihre Mutter, ihre leibliche Mutter, unterbunden.
Hat mindestens bis 1993 noch gelebt. Da brach natürlich wirklich nochmal so richtig Bitterkeit durch. Das fand ich unglaublich.
Also ihr Vater hat bis 93 noch erlebt und ihre Mutter hat quasi dann verhindert, dass sie den noch kennenlernt in seiner Lebenszeit. Hat sie denn trotzdem nochmal versucht, ihren Vater zu kontaktieren?
Ja, genau. Also das hat sie nicht versucht. Also kurz zur Erklärung, warum hat er noch bis 1993 gelebt? Da war einfach ein Dokument, dass das noch bestätigt hat, dass ihr Vater da noch gelebt hat. Sie hat sich dann überlegt, soll ich es nochmal probieren, und hat dann gedacht, nein, ich weiß jetzt den Namen meiner Eltern, ich weiß, wo ich herkomme. Diese ganze Suche ist natürlich sehr, sehr anstrengend, auch für sie gewesen. Sie wollte vielleicht auch nicht nochmal in eine Familie reinkommen und da nochmal irgendwie für Aufruhr sorgen, und hat sich dann entschieden, dass sie das nicht mehr macht und ist damit auch tatsächlich ein bisschen zur Ruhe gekommen.
Hat quasi selbst ohne ihren Vater und ihre Mutter mit ihrer Vergangenheit den Frieden geschlossen. Ich glaube, so kann man das sagen, ne?
Ja, genau.
Trotzdem hat sie noch etwas bekommen, was sie ihrem Vater ein Stück näher bringt. Was das ist, das hören wir gleich im letzten Teil unserer Sternzeit-Reportage Geboren im KZ, die Kinder von Ravensbrück.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Unser Thema in der Sternzeit heute: Geboren im KZ. Unsere Reporterin Nadine Thielen hat eine Frau getroffen, die 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück geboren wurde. Nach langer Suche hat sie da ihre Mutter ausfindig gemacht und erfahren, wie ihr Vater heißt. Und von ihrem Vater hat sie noch mehr bekommen als den Namen, ja?
Ja, genau. Sie hat sich an das Maximilian-Kolbe-Werk gewendet und nachgefragt, ob die vielleicht mit ihrem Vater Kontakt gehabt hätten.
Was ist denn das Maximilian-Kolbe-Werk?
Das Maximilian-Kolbe-Werk, das betreut ehemalige KZ-Häftlinge, vor allem aus Osteuropa. Die bekommen dann zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung, oder das Maximilian-Kolbe-Werk finanziert Erholungsreisen eben für die ehemaligen Häftlinge. Mhm. Und da kann es ja auch sein, dass sie eben Kontakt haben zu dem ehemaligen Häftling, der dann der Vater von Ingeborg Brochner ist.
Nachdem du mit ihr gesprochen hast, hast du den Geschäftsführer getroffen, der heißt Wolfgang Gerstner. Und der hat dir dann erzählt, wie sich die Frau Brochner bei ihm gemeldet hat.
Ja, und das hatte auch Erfolg.
Wir haben eine Akte von ihm, wir haben den Vater von Frau Brochner unterstützt und wir haben auch einen handgeschriebenen Brief von ihm. Und das war für Frau Brochner natürlich ein sehr wichtiges Zeugnis, einen Brief ihres Vaters, den sie nie persönlich kennenlernen konnte, in der Hand zu halten. Ja, sich über dieses Stück Papier ihrem eigenen Vater ein wenig nähern zu können.
Das heißt, irgendwie hat diese lange Suche dann damit auch in gewissem Sinne ein Ende gefunden.
Ja, Ingelore Brochnus-Suche schon, das kann man schon so sagen. Aber was diese Geschichte eben auch zeigt, das ist, dass der Nationalsozialismus nicht mit 1945 aufgehört hat. Er hat einfach einiges mehr angerichtet. Und das findet eben auch Wolfgang Gerstner vom Maximilian-Kolbe-Werk.
Immer noch sind es die Zeitzeugen, die in ihre Familien dann hineinwirken und ihre Erfahrungen an die nächsten Generationen weitergeben.
Das ist schon lustig, Zeitzeugen, das ist so ein Wort, mit dem wir alle aufgewachsen sind, aber eigentlich nur in diesem Zusammenhang, ne? Ingelore Brochnow, betrachtet die sich denn selbst auch als Zeitzeugin?
Sagen wir mal so, am Anfang hat sie das gar nicht gerne gehört, wenn jemand sie so genannt hat.
Ich bin dann am Anfang immer so ein bisschen zusammengezuckt, wenn einer sagte, du bist doch Zeitzeugin. Ja, ich sage, aber wieso denn? Ich kann mich doch nicht erinnern. Zeitzeugen, meine ich mal, müssen Leute sein, die berichten können aus der Zeit. Ich sage, das kann ich doch gar nicht. Aber inzwischen weiß ich natürlich, die Zeit hat nicht 45 im Mai aufgehört, sondern die dauert immer noch an.
Und das heißt, dass auch sie ihre Geschichte weitererzählt, zum Beispiel dir, Nadine, die du sie dann getroffen hast.
Genau, mir hat sie sie erzählt, aber zum Beispiel auch ihrer Familie. Denn auch wenn Ingelore Brochnow dann doch letztendlich Antworten auf ihre Fragen bekommen hat, ja, da gibt es dann doch noch jemand anderes mittlerweile in ihrer Familie, der die Fragen stellt. Zum Beispiel im vergangenen Urlaub, da war sie mit ihrer Enkelin in Schweden.
Wir gehen am Strand lang, wir sammeln Steine, wir sammeln Muscheln. Und plötzlich fragt mich Lena, Oma, wie sieht deine richtige Mutter eigentlich aus? Ich habe erstmal nach Luft geschnappt und habe mich dann aber sehr schnell gefasst und habe gesagt, du Lena, ich habe auch Fotos zu Hause. Ich sage, wenn wir zu Hause sind, dann zeige ich dir die Fotos mal.
Ja, aber wahrscheinlich wird es bei den Fragen dann da nicht bleiben, ne?
Eben, davon geht auch Ingelore Brochnow aus, aber sie hat gesagt, dass sie ihre Enkelin alle Fragen beantworten wird.
Wir haben heute Ingelore Prochnow kennengelernt, 69 Jahre alt. Die Frau, die im KZ Ravensbrück geboren wurde und das erst mit 41 Jahren erfahren hat und sich dann auf die Suche nach ihrer Herkunft begeben hat. Wir möchten uns an der Stelle recht herzlich bedanken bei Ingelore Prochnow für ihre sehr offenen, sehr ehrlichen Aussagen zu diesem Thema. Auch bei unserer Reporterin Nadine Thielen, dass du sie getroffen hast. Das war's für heute mit unserer Reportage. Die Kinder von Ravensbrück, geboren im KZ. Gleich gibt's noch die Nachrichten und danach machen wir noch ein bisschen weiter mit der Sternzeit.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio.
Die letzte halbe Stunde der Sternzeit im Studio.
Hallo, Nadine Thiel.
Und Renato Schlegelmilch. Ich sage auch nochmal Hallo.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Es ist zwar noch was hin, aber für die kommende Adventszeit ist es schon angekündigt, das neue Gotteslob, das Kirchengesangbuch der katholischen Kirche. Und dann sollten eigentlich, also zum Advent, sollten eigentlich alle Bistümer in Deutschland versorgt sein.
Ja, eigentlich, Renato. Denn jetzt kommen schon die ersten Meldungen aus Trier, dass man einzelne Texte gar nicht lesen kann, weil die Papier- bzw. die Druckqualität einfach zu schlecht ist. Und bis diese Exemplare dann nachgedruckt sind, haben wir dann schon mal eine Alternative. Es ist das Gesangbuch zu der CD Zukunft und Hoffnung des Musikers Danny Platt.
Der hat sich verschiedene Bibelverse vorgenommen und sie in Popsongs zum Mitsingen verarbeitet. Neben der CD gibt es dann auch noch das passende Notenbuch, damit man die Stücke in der Gemeinde nachsingen und nachspielen kann.
Ja, und zu seinem Selbstverständnis als christlicher Musiker sagt Danny Platt: Als Musiker möchte ich meinem Publikum christliche Grundwerte näher bringen. Ich möchte meinen Zuhörern keine schnellen, klischeehaften Antworten geben, sondern ihnen eine Hoffnung vermitteln, die ich selbst in mir habe.
Eine gute Überzeugung ist das. Um diese Hoffnung in Musik umzusetzen, hat sich Danny Platt für die CD Zukunft und Hoffnung Gäste eingeladen. Zum Beispiel den Sänger Michael Jans, der hat mit seiner Band Beatbetrieb 2006 sogar mal fast den Echo gewonnen.
Ja, und da hat er auch die Schweizer Castingshow Superstar gewonnen, ja, 2006. Seine Leidenschaft sind aber die christlichen Produktionen, solche wie wir sie jetzt hören. Tränen abwischen ist ein tröstendes Lied, das auf die biblischen Zusagen Gottes verweist.
Michael Jans aus dem Album Zukunft und Hoffnung mit dem Song Tränen abwischen.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
War ich letzte Woche auf Wallfahrt in Lourdes, habe ich gelernt viel Französisch. Merci heißt Danke und Dieu heißt Gott. Habe ich aber immer noch nicht verstanden, was heißt jetzt Diözese? Kommt das von französische Wort für Dieu, also für Gott? Als ich mit Koffer nach Hause kam und gerade aufschließen wollte die Tür zu meinem Haus, da kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach Christina, Diözese hat nichts mit dem Wort Dieu zu tun. Diözese kommt aus dem Griechischen und heißt Verwaltung. Die alten Römer haben ihre Reiche in Diözeses eingeteilt und damit einen Verwaltungsbezirk abgesteckt, so wie heute die Bezirksregierungen. Die Kirche hat das schon im 4. Jahrhundert nach Christus übernommen. Eine Diözese ist also ein anderes Wort für Bistum, nämlich ein Verwaltungsbezirk für die Kirche.
Diözese ist also nur ein anderes Wort für Bistum? Verstehe ich jetzt, warum meine Französischlehrerin damals hat gesagt, dass ich soll abwählen Französisch so schnell wie nur möglich. Dieu merci.
Christina aus Pristina.
Tja, wie es so im Leben ist, auch die schönsten Sachen gehen mal zu Ende. Die Sternzeit. Heute, 2 Stunden lang, haben wir uns beschäftigt mit Ingelore Prochnow, die im KZ Ravensbrück geboren wurde. Geboren im KZ hieß unsere Sendung.
Das könnt ihr auch noch nachhören im Internet und zwar unter domradio-sternzeit.de Und hier kann man auch den Podcast zur Sendung nachhören. Und wen interessiert, wie es nächste Woche weitergeht auf der Sternzeit, bei der Sternzeit, der klickt rein bei facebook.de/domradio-sternzeit.
Genau, sogar die Facebook-Seite, das haben wir noch richtig auf die Reihe gekriegt. Nächste Woche, das können wir ja schon mal verraten, gehen wir nach Köln ins Schokoladenmuseum. Schönes sommerliches Thema. Für heute verabschieden wir uns. Am Mikrofon waren
Nadine Thielen
und Renato Schlegelmilch. Tschüss.
Tschüss.
Das war Die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.